Hören Sie sich an, dass Sie so hören Sie sich
Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022. Folge 47. Der Ladendieb von Stefan Schmitz und Thomas Steinmann aus Stern Nummer 49 vom 1.12.2022. Gelesen von Anke Stopper. Die Zukunft von 131 Kaufhof- und Karstadthäusern hängt an einem Mann. René Benko. Doch der schillernde Österreicher hat gerade andere Sorgen. Gewaltige Sorgen. Es musste schnell gehen. Der Investor hatte weder Zeit noch Lust, lange zuzuhören. Die Bankerin wollte ihm Aktien verkaufen, unbedingt, und zwar die eines Kaufhauses. »Mag ich nicht«, sagte der Geldmensch. »Gewerkschaften und Personalrat quatschen dir in alles rein.« Sie konterte: »Allein der Immobilienbesitz. Große Häuser, beste Lage, reines Betongold.« So zu sehen war das vor bald 30 Jahren im ZDF-Mehrteiler »Der große Bellheim«. Heute spielt sich wieder ein Drama um die Kaufhäuser in deutschen Innenstädten ab. Diesmal ganz real, und im Mittelpunkt steht René Benko. Der große Benko. Ein Aufsteiger aus Tirol, märchenhaft reich geworden mit Immobilien. 131 Warenhäuser von Karstadt und Kaufhof gehören zu seinem Galeria-Imperium. Nur leider sind sie insolvent. Mindestens ein Drittel soll wohl dicht machen. Im Hintergrund geht es noch um Korruption. In Wien sind die Staatsanwälte hinter ihm her, Günstlingswirtschaft im Dunstkreis von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und das Publikum ergötzt sich an SMS-Nachrichten, in denen der Kaufhauskönig, natürlich Besitzer einer Riesenjacht, als der Größte gefeiert wird. René, du Mister 64 Meter, irre! Benko steht gewaltig unter Druck. Steigende Zinsen und Energiepreise, Rezession, Krieg, alles bedroht sein Reich. Wird er es schaffen? Was wird aus den über 17.000 Jobs in seinen deutschen Kaufhäusern? Für die Nachfolger des Dieter Wedel, des verstorbenen Machers des Bellheim, wäre dies der perfekte Stoff für eine Fortsetzung. Sie könnten hineinleuchten in die Vergangenheit der Warenhauskonzerne, zeigen, wie einst in der Kölner Kaufhofzentrale mit einer sehr rheinischen Mischung aus Patriarchat und gegenseitigen Gefälligkeiten geherrscht wurde. Im Zweischichtbetrieb waren die Sekretariate in der Chefetage besetzt, an den Wänden hing Kunst, vom röhrenden Hirsch in Öl bis zur abstrakten Minimal Art eines Emmy Knöbel. Hier war für jeden was dabei. Das Geschäft war in vielerlei Hinsicht ein Abbild der westdeutschen Gesellschaft. Es traten auf ein junger Vorstand mit einem etwas zu protzigen Porsche 911, allwissende Chauffeure, die die Chefs viele 10.000 Kilometer im Jahr durch das Kaufhofreich kutschieren. Dazu die Karnevalspartys in der Kantine an der Hohe Straße. Und dann die Benko-Welt heute. Berlin statt Köln. An einem kalten Novemberabend scheint das KDW, das Kaufhaus des Westens, noch heller zu strahlen als sonst. Es ist die Perle in Benkos Besitz, die mit anderen Top-Kaufhäusern in den Metropolen in einer eigenen, separaten Gesellschaft verwahrt wird. Es fahren Limousinen vor, lange Schlangen bilden sich. Nach jahrelangem Umbau zelebriert das KDW sein Grand Opening, obwohl es nie geschlossen war. Über die neuen, mit Walnussholz verkleideten Rolltreppen gelangen rund 2000 Gäste nach oben in die Feinkostabteilung. Schauspieler, Influencerinnen, B- und C-Promis. Aber der Österreicher mit dem Bärtchen fehlt. Für ihn ist es nicht die Zeit, eine Party zu feiern. Es sähe nicht gut aus. Er muss kämpfen um sein Lebenswerk, vielleicht sogar um seine Freiheit. Das ist dann der Stoff für die zweite Staffel. Über das kaum durchschaubare Firmengeflecht seiner Signa-Gruppe kaufte Benko Karstadt und Kaufhof in Deutschland, Globus in der Schweiz, zuletzt die britische Nobel-Kaufhauskette Selfridges. Das Chrysler Building in New York zählt zu seinem Reich. Dazu sehr feine Hotels, Bürotürme, ambitionierte Projekte treibt er voran, wie den Elbtower in Hamburg. Aber Signa-Gesellschaften besitzen nicht nur Prachtbauten mit feinen Adressen. Das Geschäft in Warenhausfilialen, vom Schlage des Karstadt in Bielefeld an der Bahnhofstraße, gehört auch dazu. Noch jedenfalls. Zittern in Bielefeld. An einem Morgen, Mitte Oktober, warten dort 2 Dutzend Leute darauf, dass ein Sicherheitsmann die Türen aufschließt. Auf die Frage, warum der Verkauf erst um 10 Uhr startet, antwortet eine Mitarbeiterin: Energie sparen. Und ergänzt: Das ist der offizielle Grund. Ein paar Tage zuvor hat das Galeria-Management einen Tarifvertrag aufgekündigt, was nur bei einer existenzbedrohenden wirtschaftlichen Notlage zulässig ist. Zugleich wird bekannt, dass Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern erneut um mehr als 200 Millionen Euro Staatshilfe gebeten hat, nachdem der Bund ihn seit Anfang 2021 schon mit 680 Millionen Euro aufgefangen hatte. 2 Wochen später flüchtet Galeria gar unter den Schutzschirm, ein besonderes Insolvenzverfahren, das zur Sanierung harte Schnitte ermöglicht. Mehrere tausend Jobs stehen auf der Kippe. Nur 2 Jahre nach der letzten Insolvenz. Und während im KDW, das nicht von den Nöten betroffen ist, der Champagner zu den Austern fließt. Gut 60 Kilometer westlich von Bielefeld, in Münster, ist Bernadette Spinnen zu Hause, die Vorsitzende der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing. Sie kennt die Probleme der Innenstädte seit vielen Jahren und sagt Sätze wie »Totgesagte leben länger« und »Handel ist Wandel«. Es wird nicht bleiben, wie es ist, aber es gibt viel, das zu bewahren sich lohnt. Spinnen schwärmt davon, wie schön es sei, in Geschäften auf Berater zu treffen, die wissen, worauf es ankommt, wenn man zum Beispiel ein neues Birnchen für die Lampe in seinem Backofen braucht. Der Abschied eines Vollsortimenters aus der Innenstadt ist immer traurig, sagt Spinnen. Kaufhäuser, so veraltet ihr Konzept erscheinen mag, hätten etwas Verbindendes. Da könnten alle einkaufen. Als Herz der Innenstadt priesen sie sich in harten Zeiten an. Mit dem Motto »Wir sind Deutschland« warben sie um Sympathie und Geld. Doch Nostalgie zählt in dem Gewerbe nicht. Im Internet gibt es keine Parkplatzprobleme, aber alles zu kaufen. Nie war das Geschäft mit Einzelhandelsläden so schwierig. Einen festen Platz in der City haben dagegen die alten Warenhauspaläste und die befeuern von jeher die Fantasie von Spekulanten. Eingestiegen ist Benko 2012 zuerst bei einer ganzen Reihe von Karstadt-Immobilien. Später kaufte er das Handelsgeschäft von Karstadt dazu. So wurden seine Häuser bewirtschaftet, und zwar von jemandem, der so viel Miete zahlte, wie Benko wollte. Die Fusion mit Kaufhof kam 2018. Und jetzt stehen beide vor unsicheren Zeiten. Die Kaufhäuser der alten BRD, ebenso wie der Investor aus der neuen Zeit, der viele Kaufhausimmobilien bereits wieder verkauft hat und andere nicht los wurde. An vielen Stellen im Signa-Reich versickert Geld. Die Sporthandelstochter, gerade erst an die Börse gebracht, benötigte dringend einen Kredit. Auch für eine Kapitalerhöhung bei der Signa Prime Selection, in der Benko seine Edelimmobilien hält, musste er eine Menge Cash aufbringen. Woher das Geld kommt? Das ist von jeher bei Benko die große Frage. In der Anfangszeit war ein österreichischer Tankstellenerbe sein Finanzier. Dann folgten ein griechischer Reeder mit zweifelhaftem Ruf und der israelische Diamantenhändler Benny Steinmetz, der später vom FBI gesucht wurde. Benko kenne auch Leute, mit denen man nicht fotografiert werden möchte, sagt ein Signa-Insider. Lockdowns, Inflation, der Krieg – all das ist schlimm für jeden Händler. Doch Benko traf der weltweite Anstieg der Zinsen noch härter. Er muss jetzt viel mehr für das Kapital ausgeben, das er sich bei anderen leiht, um seine Projekte zu finanzieren. Wie aus Bilanzen und vertraulichen Anleiheprospekten hervorgeht, hat Signa mit einem Großteil der Banken und anderen Geldgebern wie Versicherern und Versorgungswerken variable Zinssätze vereinbart. In diesen Zeiten sind das Sprengsätze. Das Vertrauen schwindet rapide. Seit dem Frühjahr ist eine am Kapitalmarkt gehandelte Anleihe der Immobilienentwicklungstochter Signa Development Selection abgestürzt. Investoren, die die Anleihe loswerden wollen, weil sie nicht mehr daran glauben, dass Benko sie wie versprochen 2026 zurückzahlen kann, bekamen beim Verkauf zuletzt nur etwas mehr als die Hälfte des ursprünglichen Kaufpreises. Die Ratingagentur Kreditreform setzte im September den Ausblick für Benkos wichtigste Immobilientochter Signa Prime auf negativ. Wer daran glaubt, dass Märkte die Zukunft vorausahnen können, muss Böses befürchten. Unter anderem, dass die Rechnung am Ende nicht Benko zahlt, sondern andere. Die Mitarbeiter, die Geschäftspartner, Anleger und Steuerzahler. Als Bittsteller mag Benko trotz allem nicht dastehen. Insgesamt habe man bei Karstadt und Kaufhof rund 1 Milliarde Euro investiert, heißt es bei Signa. Ohne Signa gäbe es keine Warenhäuser mehr in Deutschland, sagt ein Sprecher. Und man werde Galeria weiterhin unterstützen. Die Angst vor leeren Innenstädten und tausenden Menschen, die ihren Job verlieren, bringt die Kommunen seit Jahren dazu, Deals mit Benko zu schließen. Kühl weisen seine Leute alle Forderungen ab. Signa solle selbst noch mehr für die Sanierung tun. Denn die Handels- und die Immobiliensparte seien eigenständige Unternehmen mit unterschiedlichen Investoren. Anstelle von Benko und seinen Mitgesellschaftern, zu denen Unternehmerfamilien, Versicherungen und Immobilienfonds gehören, ging bei Galeria zuletzt vor allem der deutsche Staat ins Risiko. Durch das neue Schutzschirmverfahren kommt auf die Steuerzahler ein erheblicher Verlust zu. Und dann ist da noch der Stoff, der aus dem Drama um Jobs und Steuermillionen die ganz große Saga macht. In Wien, wo Benko lange zum innersten Kreis der Macht gehörte, stießen Strafverfolger bei Ermittlungen in einer Affäre um Ex-Regierungschef Sebastian Kurz auch auf ihn. Nach Erkenntnis der Ermittler soll er vor einigen Jahren versucht haben, einen Kurz-Vertrauten aus dem Finanzministerium zu bestechen. Mitte Oktober rückten Fahnder zur Hausdurchsuchung bei seiner Signa-Gruppe an. Es gilt die Unschuldsvermutung. Doch es steht viel auf dem Spiel für Benko. Bislang äußerte er sich öffentlich nicht zu den Vorwürfen. Für den Tiroler ist es nicht das erste Mal, dass er in seiner Heimat ins Visier von Korruptionsjägern gerät. 2014 wurde er wegen versuchter verbotener Intervention zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Seither steuert er Signa ohne offiziellen Posten. Anfang November begann in Wien zudem ein anderer Gerichtsprozess, in dem es um Zahlungen an den Hilfsverein eines Lokalpolitikers geht. Benko ist mit angeklagt, weist die Anschuldigungen aber zurück. Die Ermittlungen geben einen Einblick, wie es zugeht im Signa-Universum. Nach einem weinseligen Abend schrieb etwa der österreichische Spitzenbeamte Thomas Schmid an einen befreundeten Unternehmer über Benko: Der hat es faustdick hinter den Ohren. Schmid war damals als Generalsekretär im Wiener Finanzministerium ein sehr mächtiger Mann. Der einst enge Vertraute von Ex-Kanzler Kurz ist nun die Schlüsselfigur in einer Finanzaffäre bei der konservativen Partei ÖVP und bietet sich den Ermittlern als Kronzeuge an. Chats von Schmid halten das Land seit Monaten in Atem und kosteten Kurz das Amt. Inzwischen packt der Ex-Beamte nicht nur über den früheren Kanzler aus, sondern auch über viele aus dessen Umfeld, unter ihnen Benko. Bei den Ermittlern gab er zu Protokoll, Benko habe ihm mehrmals den Posten eines Generalbevollmächtigten der Signa Holding in Aussicht gestellt, für ein Gehalt von 300.000 Euro plus hohe Bonuszahlungen. Die Offerte sei verknüpft gewesen mit zwei Steuerprüfungen. Er schlug sie am Ende jedoch aus, wohl weil Kurz ihn brauchte. Vernehmungsprotokolle, Chats und Vermerke der Ermittler, die dem Stern vorliegen, zeigen, worüber sich Benko und Schmid austauschen. Unter anderem ging es um die steuerliche Behandlung seines Privatjets, bei der Benko den Beamten um Hilfe in einer laufenden Prüfung gebeten habe. Der Ton der Nachrichten hat wenig mit dem zu tun, was sonst zwischen Steuerpflichtigen und Behörden üblich ist. »Gut, dass Flieger geklärt ist. Jetzt müssen wir noch den Rest hinbringen«, schrieb Schmid an Benko. Yacht, Chalet und Flugzeug. Benkos Welt besteht weiter aus einer sehr großen Yacht und dem steuerlich relevanten Privatflugzeug sowie dem einzigartigen Chalet am Arlberg, benannt mit einem schlichten N nach seiner Gattin Natalie, der Mutter von 4 seiner 5 Kinder. Das Paradies in den Alpen können für absurde Preise übrigens auch fremde Gäste mieten. Denn bei allem, was er hat, vergisst Benko nie die laufenden Kosten. Und seine Herkunft wohl auch nicht. Mit seinen 45 Jahren wirkt er noch immer wie der energiegeladene Junge aus Innsbruck, der es aus der piefigen Mietwohnung seiner Eltern nach oben schaffen will. Die Schule hat er einst geschmissen, Party machen sollen ruhig die anderen. Er verwandelt lieber Dachböden voller Gerümpel und Vogelkacke in Luxuswohnungen. Seit diesen Tagen sind Immobilien sein Kerngeschäft. Wer verstehen will, was er mit Karstadt und Kaufhof anstellt, darf das nicht vergessen. Es geht um die Häuser. Der Rest, die Menschen und die Städte, das Gewusel und Gefeilsche, dient einem Zweck: die Häuser auszulasten und wertvoller zu machen. Denn wenn die Mieter viel zahlen, steigt der Wert der Immobilie. Und damit die Möglichkeit, weitere Kredite aufzunehmen und Zugewinne als Einnahme zu verbuchen. Und somit die Chance, neue Immobilien zu kaufen, in denen dann wieder schlaue Nutzungskonzepte den Wert in die Höhe treiben. Benkos Welt drehte sich bislang schnell und immer noch schneller. Mit unfassbaren 24 Milliarden Euro bewertet seine Signa-Gruppe ihren Immobilienbesitz. Projekte wie das Ab in Berlin zeigen, womit er sein Geld am liebsten verdient. Das ehemalige DDR-Warenhaus wandelte sich vom Kaufhof zum Bürogebäude mit spektakulärer Architektur. Der massige Baukörper wurde aufgeschnitten, sodass sogenannte Canyons entstanden. Durch diese Schluchten fällt Tageslicht dahin, wo einst Waren in fensterlosen Räumen inszeniert wurden. Heute freuen sich Zalando-Mitarbeiter über die Office-Lofts, wie sie die Architekten nennen. Das Problem ist, derart kühne Umbauten funktionieren nur da, wo am Ende hohe Mieten erzielt werden können, um die Häuser dann teuer zu verkaufen. Denn im Innern sind die Kaufhausklötze erstmal nur stockfinster. Was wird aus der Innenstadt? In Berlin kommt die Handelsexpertin Theresa Schleicher aus der Primark-Filiale am Bahnhof Zoo. Beim Spaziergang durch die Stadt will sie erläutern, was in der City funktioniert und was nicht. Das hier wird es 2030 nicht mehr geben, sagt Schleicher und zeigt auf den Primark-Laden, der billige Klamotten schnell unter die Leute bringt. Wer gegen die Regeln der Nachhaltigkeit verstoße, habe künftig keine Chance. Dann schaut sie die Straße hinunter. Riesige Bauten, Autos, grau ist die vorherrschende Farbe. Hier wird es bald viel mehr Grün geben, glaubt sie. Sachen besorgen könnten sich die Leute auch im Internet. Deshalb müssten die Innenstädte mehr bieten, nämlich Erlebnisse, Begegnungen. Essen ist ganz wichtig. Die Adidas-Filiale findet sie einen ganz guten Anfang. Darin hängen Touchscreens zwischen Laufschuhen, auf denen man sich informieren und inspirieren lassen kann. Es gibt wenige Produkte, im Zweifel kann sich die der Kunde hinterher nach Hause schicken lassen. Schleicher würde in den Laden noch ein Café integrieren. Auch Marken wie Mango, die in der Straße einen Shop haben, funktionierten. Produkte für die Mitte. Das gewöhnliche deutsche Kaufhaus dagegen sieht die Geschäftsführerin der Strategieberatung vorn mit einer Mischung aus Mitleid und Unverständnis. Auf dem Kurfürstendamm zeigt sie das Galeria-Haus, das neu gebaut werden soll. aktuell aber nur ein Musterbeispiel für Glas und Beton und vergangene Zeit ist. Das Problem liege nicht nur in der Hardware. Warenhäuser sind keine richtigen Marken. Die verbinde ich nicht mit meiner Identität, sagt sie. Viele Häuser seien so überholt wie SUVs mit Dieselmotor. Dann geht sie weiter an den Weihnachtsständen vorbei in Richtung KDW. Oben in der Food-Abteilung liegt ein Berliner Späti, Sinnbild der Büchsenbierkultur, gleich neben einem Champagnerstand. Erkennbarkeit, lokale Identität, Überraschung, fasst sie zusammen. Toll gemacht. Und was bedeutet das für die Zukunft, Frau Schleicher? Wie geht die letzte Staffel über die deutschen Warenhäuser aus? Jeder Trend erzeugt einen Gegentrend, sagt sie. Zwar werde das Kaufhaus nie wieder eine Rolle spielen wie in den Erzählungen und Erinnerungen aus der Zeit vor dem Internet, aber eine Chance habe es, wenn es konsequent auf den Kunden ausgerichtet sei, von der Lage bis zum Konzept. Die Bahnhofstraße in Bielefeld ist in diesem Moment ganz weit weg. Das Gebäude dort gehört Benko nicht selbst, aber das Geschäft darin betreibt er noch. Nichts spricht dafür, dass der Österreicher besonders daran hängt. Wahrscheinlich wird das Kaufhaus demnächst verschwinden. Benko, der Ladendieb. Ausgerechnet er hat nun die Kontrolle über die deutschen Kaufhäuser. Über so etwas wie die Deutsche Warenhaus AG, die eine ganze Generation von Handelsmanagern einst herbeigesehnt hat. Sie wollte zeigen, dass es eine Zukunft gibt für das Warenhaus, zumindest für ein paar Dutzend in Deutschland. Einen ganz ähnlichen Traum träumte übrigens der große Bellheim. Er hat es am Ende geschafft und kann sich als gefeierter Retter zurückziehen. Aber das war nur ein ZDF-Film. Lange her. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr Deutschland GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion: Telefon 040 37 03 2084. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breitzeitschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2022. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos: www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE 50 86 02 05 00 00 01 83 25 01. Big B F S W D E 3 3 L P Z.